Ja, der Erntedank ist wirklich etwas, um sich Gedanken zu machen, wie gross Gott ist. Du hast gesagt, Huck, manchmal traut man Gott nicht so viel zu, aber eigentlich ist er noch grösser. Und ich bin überzeugt, sogar wenn mir Gott alles zutraut, was in unserem Gedanken möglich ist, sogar dann dürfen wir wissen, unser Gott ist noch grösser, noch mächtiger. Unser Gott übersteigt uns um so vieles. Und gerade der Erntedank ist sehr cool, wenn man über das nachdenkt. Wenn wir da schauen, all die Frucht, die entsteht, das ganze Jahr durch. Also ich staune immer wieder, wenn es Herbst wird. Ich kann das auch fast nicht glauben. Ich bin letztens bei einem Äpfelbaum vorbeigekommen, der irgendwo da so halb wild am Wachsen war. Und die Äpfel liegen einfach da auf dem ganzen Boden verteilt. Und ich habe gedacht, welche Menschen kommen und essen die, aber die liegen einfach dort. Oder dort, wo ich mein Büro habe, im Moment bei Schüppachs, die Heide, wachsen draussen auch so Trauben. Dann hat Barbara letztens gefunden, du Philemon, nimm noch ein paar von unseren Trauben mit, wir haben so viel. Dann bin ich mal dort draussen schauen gegangen. Und ich muss euch sagen, das Teil im Fall, der Rebstock, der dort gewachsen ist, ich habe gedacht, der müsste echt zusammenkrachen. So voll wie der war. Und es zeigt einfach etwas vom Charakter, wo Gott hat, dass er so grosszügig ist, dass er sogar ja fast verschwenderisch ist. Gerade wenn es um uns als seine Menschen geht, wie er uns unendlich fest liebt, wie er uns unendliche Gnade schenkt, wie er uns alles will vergeben. Manchmal, wenn ich all die Sachen sehe, die wachsen und wie wir dürfen sehen, wie aus einem Samen so viel Frucht kann entstehen, dann zeigt das mir doch, oder dann komme ich nicht aus dem Staunen, wenn ich dann auch über Gott nachdenke. Gott, der so grosszügig schon in der Schöpfung mit uns Menschen ist und die Sachen wachsen lässt, dass wir genug haben, dass es uns so gut geht. Und noch viel grosszügiger ist mit vielen anderen Sachen. Und mich fasziniert das Bild auch, weil in der Bibel geht es ja auch bei geistlichen Sachen ums Säen und ums Ernten. Ich habe mir dann überlegt, wie sieht mein Tischli aus? Mein geistliches Erntetischli. Und ich muss sagen, als ich mir das anfange zu überlegen, ist mir eine gewisse Not entstanden. Weil ich als zurückgeschaut, mal auf die letzte Ernteperiode oder das letzte Jahr vielleicht, wo man sagt und erntet, ich muss sagen, mein Tischli ist relativ leer. Ich habe mich gefragt, was habe ich geerntet? Ernten, was ist Ernten im Geistlichen? Wir tun viel säen, wir tun viel begüssen. Und wenn wir Menschen zu Jesus führen können und sie können zu Jünger werden, wie Jesus das uns auch aufgetragen hat, dann können wir Ernte einfahren. Dann habe ich mein Tischli angeschaut und musste sagen, ja, ich habe viel gesagt im letzten Jahr. Gell? Ich meine es jetzt ganz persönlich, ich meine es nicht uns als Gemeinde, aber das ist etwas, was bei mir eine Not auslöst. Ich habe gesagt, ich habe begossen. Vielleicht ist da und dort etwas gewachsen, aber für mich persönlich ist es eine Not, wenn mein Tischli am Schluss halb leer dasteht. Und ich wünsche mir, dass wir auch eine Gemeinde sein können, die wirklich eine Sehnsucht haben, dass wir auch geistlich grosse Ernte einfahren können. Weil unser Gott ist ein grosszügiger Gott, nicht nur mit den Pflanzen, sondern Jesus verheißt, wenn wir auf seinem Weg unterwegs sind, dann werden wir Frucht einbringen, 20-fach, 30, 50, 100-fach. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die uns sehnen und nie zufrieden sind, wenn unser Tischli halb leer ist. Vielleicht ist dein Tischli bumsvoll, das du hast. Aber ich will dich ermutigen, gerade heute an dem Tag, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wie sieht unser geistliches Erntetischli aus. Und es geht ja nicht darum, dass wir bei Gott irgendwie uns gut anstellen oder dass wir seine sowieso endlose Liebe uns müssen verdienen oder so. Sondern es geht einfach darum, dass er uns einen Auftrag gegeben hat und dass so etwas Cooles ist, in diesem Auftrag unterwegs zu sein. Und ich kann euch sagen, was meinem christlichen Leben am meisten Nahrung gibt oder am meisten Aufschwung gibt, am meisten Schub gibt, ist, wenn ich erleben darf, wie Gott anfängt zu wirken in Menschen, denen ich es nie zutraut habe. Wenn Menschen plötzlich zu Jesus kommen und ich darf sehen, wow, das ist etwas gegangen in den Herzen, das ist so etwas Geniales. Und ich wünsche mir auch gerade darum für uns als Gemeinde, dass wir da eine Sehnsucht haben und nie müde werden, uns dann auch auszustrecken, weil es tut uns selber auch einfach so gut. Es ist so etwas Schönes, wenn man Ernte einfahren darf. Gerade die in der Landwirtschaft die Heime sind oder arbeiten, oder viele haben auch einen grossen Garten. Es ist doch so etwas Schönes, wenn man arbeitet und irgendwann kann man endlich die Ernte abholen gehen. Und der Tisch wird so richtig voll. Es hat zwar noch ein bisschen Platz links und rechts, aber also dürfen nachher gerne mal reinbeissen. Ich darf wissen, Gott ist ein grosszügiger Gott. Ich will gerne beten. Danke, Jesus, dass du uns so unendlich liebst. Danke für deine Gnade, die endlos ist. Danke, dass du uns alles willst vergeben, egal was wir alles verbockt haben. Weil du bist so ein grosszügiger Gott. Danke Gott, dass du uns so reichhaltig beschenkst, dass es uns so gut geht, gerade wenn wir an die, an die irdischen Güter denken, wo es uns gerade auch in der Schweiz so gut geht und dass unser Kühlschrank wirklich fast nie leer ist. Und wir wollen dich auch bitten, Vater im Himmel, schenk uns immer wieder neu auch einen Hunger nach geistlicher Ernte. Wir wollen dich bitten, dass unser Tisch voll sein darf. Und wir wollen uns auch ausstrecken danach, weil wir wissen, dass das der coolste Auftrag ist und dass es uns selber so gut tut. Amen. Wir wollen heute zusammen einen Blick in eine Geschichte hineinwerfen, in der Apostelgeschichte, ins Kapitel 10. Und dort, an einem Tag, passiert ein Ereignis, das eigentlich die ganze Weltgeschichte verändert hat. Von diesen Personen dort, aber bis zu uns heute. Und wo auch etwas davon zeigt, dass Gott viel grösser denkt, als wir das amig tun. Wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 10. Ich will da mal anfangen zu lesen. Könnt ihr gerne mitlesen. Von Vers 1 an. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Also wahrscheinlich ein Italiener, ein Hauptmann, mindestens so über 100 Mann sind die etwa gewesen. Also einer, der auch eine Leitungsperson ist, der weiss, wie das da zu und her geht, wenn man vorne anstehen, Befehl gibt und die Leute folgen. Cornelius war ein frommer Mann. Interessant, he? Ein Römer da, ein frommer Mann, ein Hauptmann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Die Römer hatten ja damals ihre eigenen Götter gehabt. Den Jupiter und den Amor, Apollo und so weiter. Aber der römische Hauptmann offensichtlich hat an Gott von Israel geglaubt. Ganz spannend. Er gab grosszügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eigentlich ein mega cooles Vorbild, oder? Ein Mann, der das Herz so richtig beim richtigen Fleck hat. Er geht immer wieder auch in Gebetszeiten rein. Und gerade bei so einer ist etwas ganz Spannendes passiert. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Spannend. Gott sieht, was der Cornelius auch im Verborgenen tut, wie er den Menschen, den Bedürftigen, weitergibt. Und was sagt er jetzt? Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was haben eigentlich die Apostel gemacht die ganze Zeit, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist? Offensichtlich hat sich der Petrus da ein schönes Plätzchen gesucht, irgendwie in Joppe, ein Häuschen am Meer, tönt echt noch nach Herbstferien, oder? Tönt noch gut. Vielleicht hat er ja da auch geschafft oder andere Aufgaben gehabt. Auf jeden Fall hat der Engel ihm ganz klare Anweisungen gegeben. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. Der Hauptmann, der hat einen Befehl bekommen und er hat einfach die Anweisung, die er gehört, ausgeführt. Er hat nicht zögert. Er hat ja gewusst, wie das funktioniert. Man gibt Befehl und man macht es. Und offensichtlich, wenn Gott ihm etwas gesagt hat, dann hat er nicht zögert, ist aufgestanden und hat es ausgeführt. Joppe ist etwa 50 Kilometer weiter weg. Also man kann sich gut vorstellen, zwischen Caesarea und Joppe, wenn man da zu Fuß unterwegs ist oder wie auch immer, dass man sicher mal einen Tag oder wahrscheinlich noch ein bisschen länger sogar unterwegs ist. Und er hat also sofort seine Soldaten losgeschickt. Das ist etwas, was mich an dem Hauptmann fasziniert. Gott sagt ihm etwas und er steht auf und macht es, ohne Zögern. Wenn man weiterlesen, kommt da eine andere Person ins Spiel. Der Petrus. Und die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Petrus ist also da in Joppe und er geht auch beten. Das wird uns von beiden, von diesen Männern berichtet. Es ist interessant, mal bei denen jetzt können ein bisschen Parallelen zu ziehen. Was ist der Hauptmann? Was hat es mit dem Petrus auf sich? Aber beide nehmen sich Zeit, in ihrem Alltag zu beten. Gerade der Cornelius, der ein Hauptmann ist, der offensichtlich auch viel los hat, trotzdem nimmt er sich die Zeit raus. Und auch der Petrus da steigt aufs Dach. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Also auch Gott fängt mit ihm an reden. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Also wir können uns vorstellen, der Petrus hat da Hunger gehabt und es kommt die Vision und der Auftrag. Gott gibt ihm einen klaren Auftrag. Nimm die Sachen, du schlachten und essen. Ich habe da auch ein Bild von Petrus mitgebracht, wie der da Hotdog und Pizzastückchen und so weiter kommt. Und der Petrus, wir kennen ihn auch aus anderen Berichten als so ein bisschen impulsiver Mann. Er sagt dann, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Ist noch interessant, der Petrus hat es irgendwie mit denen dreimal, oder? Da jetzt beim Essen, dreimal ist er aufgefordert worden, da, die Sachen mal zu essen. Aber er hat sich dagegen entschieden. Wir erinnern uns, dreimal hat er Jesus verleugnet, nachdem ihm Jesus das vorausgesagt hat. Und dann hat der Hahn gekräht. Und später, als er mit Jesus zusammen gegessen hat, so quasi Fisch und Chips, hat Jesus dreimal ihn gefragt, liebst du mich? Und er hat gesagt, ja, ich liebe dich. Aber da ist er jetzt offensichtlich recht hart geblieben. Obwohl Gott ihm deutlich gesagt hat, was Gott für rein erklärt, dass du nicht für unrein erklären. Aber irgendwie hat das beim Petrus in seinem Kopf hat das nicht zusammengepasst. Es war absolut gegen sein Glaubenssystem, das er da hatte. Wenn wir jetzt Parallelen ziehen zwischen dem Hauptmann und dem Petrus, der Cornelius, jemand, der zwar an Gott von Israel geglaubt hat, aber Jesus nicht gekannt hat, egal, wenn Gott ihm einen Auftrag gegeben hat, er hat seine Soldaten geschickt und hat es ausgeführt. Auf der anderen Seite, der Petrus, der kennt Jesus, der weiß, was alles möglich ist, er war mit ihm unterwegs gewesen. Er kommt einen Auftrag über von Gott, hat aber ganz viel Mühe damit. Und irgendetwas ihm widersteht dem sogar. Und dreimal muss es ihm Gott sagen und er macht es immer noch nicht und das Tuch verschwindet wieder im Himmel oben. Und ich habe mir überlegt, ist es bei uns nicht manchmal genau gleich, dass Gott uns etwas sagt und dass man dann denkt, ja, ist jetzt das wirklich von Gott gekommen? Dass man zögert, dass man uns überlegt, ist das wirklich die Stimme von Gott gewesen? Manchmal sind uns Menschen, die gar nicht an Gott glauben, da sogar fast noch ein grösseres Vorbild. Sie leben da vorbildlicher als wir Christen und wenn sie etwas, einen Eindruck haben von Gott, dann machen sie es, dann stehen sie auf. Und manchmal ist es auch so, dass Gott wirklich unser Glaubens- oder Denksystem sprengen will. So Gewohnheiten. Wenn der Petrus hat sich an das gehalten, was ihm in den Mosebüchern gestanden ist, dass er nur Koscheres essen durfte. So das Glaubenssystem und Kultur, die ihn da geprägt hat. Aber trotzdem hat ihn Gott auffordert dazu, mit einer bestimmten Absicht. Ein bisschen weiter im Vers 17. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Also, wie es mir manchmal auch geht, vielleicht dir auch, hat jetzt der Petrus angefangen zu überlegen, was soll jetzt das bedeuten? Irgendeine Bedeutung könnte das doch haben, was da Gott gesagt hat. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Also offensichtlich ist der Petrus auf Empfang gewesen, dass Gott zu ihm hat reden können. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie. Einen frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Also sie denken, sie müssten Petrus da ein bisschen überreden, dass er mitkommt. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Offensichtlich war er schon Abend. Und dann, gleich am nächsten Morgen, machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Also Petrus hat ein paar Kollegen mitgenommen, die auch gläubig sind an Jesus und hat gedacht, das ist sicher gut, wenn die da mitkommen. Also jetzt treffen dann die beiden zusammen. Ganz spannend, Gott führt den Petrus, der ein Hoffnungsträger ist, den Jesus kennt, zusammen mit dem Cornelius, mit dem Mann, der offen und bereit ist für die Hoffnung. Und so führt uns Gott oft auch heute als Hoffnungsträger zu Menschen hin, die offen und bereit sind für Menschen, um die frohe Botschaft vom Evangelium zu hören. Das passiert immer wieder. Und manchmal auch völlig gegen unser Denken, dass Gott uns zu Menschen anführt, die offen sind, etwas von Gott zu hören, wo wir es gar nicht würden denken. Oder wo wir das nicht würden denen zutrauen, dass sie Interesse haben an Gott. Und wir sagen, boah, aber der doch sicher nicht. Wahrscheinlich, der Petrus wäre nie von sich aus auf die Idee gekommen, dass irgendein römischer Hauptmann überhaupt nur schon ein bisschen Interesse an Jesus könnte haben, oder? Aber trotzdem hat da Gott einen Plan gehabt und hat den Petrus geschickt zu dem Hauptmann hin. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Also jetzt ist da ein einfacher Fischer bei dem Hauptmann und der Hauptmann wirft sich vor dem einfachen Fischer nieder. Eine spezielle Situation. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. «Steh auf!», sagte er. «Ich bin auch nur ein Mensch.» Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Und das ist ein ganz kurzer, kleiner Satz. Betrat er das Haus. Da passiert jetzt etwas Gewaltiges. Weil für einen Jude damals, das müssen wir uns mal vorstellen, ist es nicht erlaubt gewesen, oder für sie ist es wie verpönt gewesen, in ein Haus hineinzugehen von einem Heid. Ein Heid ist einer, der nicht quasi zu den Juden gehört hat damals, ganz allgemein. Und trotzdem, der Petrus ist zu ihm hineingegangen. Also offensichtlich hat er etwas von dieser Vision verstanden gehabt, als er darüber nachgerübelt hat. Ich glaube, der Satz, den man da lesen, der Petrus hat das Haus von dem Heid betreten, das ist etwas mega Faszinierendes. Ich habe mir mal überlegt, wer, also eben Heiden, das sind alle die, die nicht zu den Juden gehören, zu dem Volk. Wer von uns, wer ist alles auch ein Heid? Eigentlich die meisten. Also die Geschichte ist mega interessant, weil sie betrifft uns alle. Und der Petrus hat da einen Schritt über die Schwelle gemacht. Der Neil Armstrong, der auf den Mond gegangen ist, der hat ja dort einen Satz gesagt. Es sei ein kleiner Schritt für ihn, aber ein grosser für die ganze Menschheit. Eigentlich müssen wir den Satz an Petrus zuschreiben in dem Moment. Und über die Schwelle hineinsteigt, hätte Petrus müssen sagen, das ist jetzt ein kleiner Schritt für mich, aber ein grosser für die ganze Menschheit. Weil es geht ja nachher weiter. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Also Cornelius hat offensichtlich seine Freunde und so weiter eingeladen. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, in engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. So ein richtiger, wichtiger Satz in dem Abschnitt. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Das ist eigentlich eine gute Nachricht für uns, oder? Wir haben ja vorher ganz viel aufgeschreckt, als ich gefragt habe nach den Heiden. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Also Petrus tut jetzt da so, ja, es ist von Anfang an alles klar, es ist selbstverständlich, bin ich sofort gekommen. Aber es ist ja eine Geschichte vorausgegangen, die wir ja schon gehört haben. Ich habe mich gefragt, wieso ist das an Petrus so schwer gefallen? Wieso hat der Petrus die Vision gebraucht? Wieso hat er das eigentlich nicht von Anfang an gewusst? Weil es ist ja interessant, Jesus hat das ja schon lange angekündigt. Wenn wir in Matthäus 28 lesen, dann steht ganz deutlich, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jesus hat ihnen nicht den Auftrag gegeben, macht zu Jüngern einige Juden und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Jesus hat es ihm eigentlich schon vor unmissverständlich klar gemacht. Oder auch anders hat Jesus gesagt ihnen, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also Jesus hat es eigentlich schon lange gesagt, der Petrus hätte es doch eigentlich wissen sollen. Wieso hat er sich so schwer getan? Und Gott hat es ihm quasi jetzt durch die Vision als drittes Mal gesagt. Und dann ist der Petrus aufgestanden und hat es gecheckt, ja, Jesus meint es wirklich so. Ich möchte dich fragen, wenn du dich erinnerst, was hat dir Jesus schon mal für einen Auftrag gegeben? Und du hast es vielleicht gleich gemacht wie der Petrus und hast darüber nachsinniert, was da für tiefe Sinn könnte sein, aber bist nicht aufgestanden. Manchmal gibt es so einen Moment, wo man klar merkt, wie Gott uns in unser Leben hineinredet und uns etwas beauftragt. Wie er uns irgendwo hinschickt, zu anderen Menschen, etwas zu machen. Aber oft geht es uns wie der Petrus. Gott sagt es uns einmal und zweimal und wir stehen trotzdem nicht auf. Oder wir wollen gar nicht richtig anhören. Was passiert jetzt da in dieser Geschichte? Cornelius erwiderte, vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt nachmittags gegen 3 Uhr hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtenden weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu seinem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu mir zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Und jetzt zeigte Petrus etwas ganz Interessantes. Vers 34. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. In den Augen von Petrus ist das etwas absolut Revolutionäres gewesen. Gott liebt jeder Mensch. Egal, woher das einer kommt, wie reich das er ist, wie arm das er ist, welche Hautfarbe das man hat, welches Alter, ob ganz klein oder ganz alt, welcher Bildungsstand, ob jung oder weise, Gott macht keine Bevorzugung. Oder anders könnte man auch sagen, Gott bevorzugt eigentlich jeden Mensch. Und dann sagte Petrus weiter, was ich euch bringe, ist die frohe Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Also, der Petrus ist noch schlau gewesen, er hat gedacht, okay, ich muss jetzt da nicht mit dem Alten Testament irgendwie theologisch gewisse Argumente vorbringen, sondern hat angefangen, ihnen von einem Ereignis zu erzählen. Von dem, was er mit Jesus zusammen erlebt hat. Weil das ist ein Anknüpfungspunkt, wo auch sie als Römer haben offensichtlich mitgehen. Und er hat ihnen jetzt das erzählt. Ihr habt sicher so schon von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher. Tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht von dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken, Fisch und Chips. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er, der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Also der Petrus hat jetzt die frohe Botschaft vom Evangelium hat er ihnen erzählt, die Hoffnung pur, oder? Der Petrus ist richtig ein Hoffnungsträger geworden für den Cornelius und all die Leute, die dort waren. Und er hat das ihnen weitergegeben. Jesus, wir sind ihm begegnet, wir sind mit ihm unterwegs gewesen und er ist am Kreuz gestorben. Aber nicht einfach so, sondern weil er dort am Kreuz gezahlt hat für alle Schuld, für alles Schlechte, für alles Böse von uns Menschen. Aber es ist nicht bei dem geblieben, er ist wieder auferstanden und er ist uns erschienen, hat mit uns gegessen. Und er hat uns gesagt, hey, die Vergebung gilt euch. Alle dürfen sie annehmen. Und ja, er hat sogar gesagt, geht in die ganze Welt. Und wahrscheinlich hat der Petrus in dem Moment gecheckt, ja, jetzt ist der Moment, wo das anfängt Wirklichkeit zu werden. Dass er nicht nur bei den Juden geblieben ist, sondern auch einen Schritt weiter gegangen ist, zu den Heiden, schlussendlich bis zu uns, ins heidnische Europa. Quasi, der Petrus hat gesagt, es gilt auch euch, ihr lieben Römer. Und dann ist es weitergegangen in dieser Geschichte. Während Petrus noch über all diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Ich habe mir überlegt, fehlt da nicht eigentlich noch irgendetwas? So eine Art Aufruf, um sein Leben Jesus zu geben. Oder so ein Übergabegebet vielleicht. Oder ein Jüngerschaftskurs oder so ein Alpha-Life-Kurs oder so etwas. Also während sie zugelassen haben, ist offensichtlich der Heilige Geist auf sie gekommen. Ganz interessant. Aber ich habe nachher gemerkt, das ist eigentlich nichts anderes, als schon die Bibel auch bezeugt. Paulus hat das so geschrieben, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also es kann sein, dass du heute Morgen da bist und die Nachricht von Jesus hörst, die frohe Botschaft, und dass der Glaube in dir anfängt zu wachsen. Dass du zum Glauben an Jesus kommst. Du hast Hören. Und dass bei dir so ist wie beim Cornelius. Es ist nachher weitergegangen. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung. Also nicht mal der Cornelius, seine Leute sind außer sich gewesen, sondern die anderen Christen, die mitgekommen sind, die sind da nur noch mit dem offenen Maul gestanden und haben geschaut, was da zu und her geht. Sie waren vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Das, was wir heute auch machen, wir priesen Gott auch für seine Größe und für das, was er uns alles schenkt. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, ist noch interessant, der Petrus hat jetzt nicht mehr zum Cornelius und seinen Leuten müssen reden, sondern zu seinen Begleitern, weil die offensichtlich jetzt einen Knopf hatten in der Leitung. Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Was hat er eigentlich die paar Tage gemacht? Wahrscheinlich hat er eine Art Jüngerschaftskurs mit ihnen gemacht. Vielleicht hat er dann einen Alpha-Life-Kurs mit ihnen gestartet, wer weiß, wo sie vieles über den Glauben erfahren haben. So also etwas Ähnliches. Der Auftrag ist ja, die Leute zu jünger, die Menschen zu jünger zu machen. Und nicht einfach zu taufen. Das ist auch ein Teil vom Auftrag. Aber darum ist er wahrscheinlich gerade auch noch gern dort geblieben, dass sie Nachfolger von Jesus werden können. Er hat es ihnen beigebracht. Mich ermutigt die Geschichte, weil ich sehe da, dass Gott grösser denkt als wir Menschen. Der Petrus hat in seinem Blick die Juden gehabt, aber Gott hat einen anderen Masterplan gehabt. Und das ist bei uns genauso. Kein einziger Mensch, den du letzte Woche irgendwo angetroffen hast oder wo du irgendwo begegnet bist, bei der Arbeit, beim Durchlaufen, beim Flughafen oder weiss auch nicht wo. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt. Gott liebt jeden. Und Gott wünscht, dass jeder ihn kennenlernen kann. Und auch ganz spannend in dieser Geschichte, Gott schafft es offensichtlich immer wieder, Hoffnungsträger mit anderen Menschen zusammenzubringen, die offen sind für die Hoffnung. Das ist etwas, was mich ermutigt. Weiter säen, weiter begüssen und schauen, was Gott wachsen lässt. Ich habe zwei Punkte mir überlegt, was dein nächster Schritt könnte sein. Zwei Fragen, um darüber nachzudenken. Wie oft muss Gott dir etwas sagen, bis du es machst? Einmal wie beim Cornelius, dreimal wie beim Petrus, mehrmals. Was hat Gott dir vielleicht schon lange gesagt und es wäre Zeit, zum Aufstehen und zu machen? Ich mag mich an einige Erlebnisse aus meinem eigenen Leben erinnern, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott mich irgendwo hinschickt, um etwas zu machen, wo ich aber nachher den Mut nicht hatte oder mich zu unsicher gefühlt habe und habe sie gelassen und ich jedes Mal bereue es. Im Nachhinein bereue ich es jedes Mal, vielleicht geht es dir ähnlich. Aber vielleicht gibt es auch eine nächste Möglichkeit für den nächsten Schritt. Zweite Frage, gibt es Menschen oder Gruppen von Menschen, die es dir persönlich widerstrebt, ihnen das Evangelium weiterzugeben? Vielleicht aus anderen Kulturen, aus anderen sozialen Schichten. Menschen, die du einfach so persönlich nicht gern hast, sie nicht magst. Vielleicht dein Chef. Vielleicht denkst du, boah, also den würde ich sicher nie so in einen Alpha-Life-Kurs mitbringen oder so. Oder Menschen, wo du dich einfach bei ihnen unwohl fühlst. Vielleicht fühlst du dich bei Reichen unwohl oder bei Armen oder keine Ahnung. Aber dann dürfen wir wissen, Gott, er ist nicht jemand, der einen Unterschied macht. Und wir sollen das auch nicht machen. Wir sollen ihn nicht klassifizieren. Weil Gott will, dass die Hoffnung zu allen Menschen kommt. Gott will, dass wir die Hoffnung verbreiten und nicht, dass wir sagen und klassifizieren, der hat es verdient und der nicht. Zu dem will ich gehen und zu dem nicht, wie das der Petrus zuerst gemacht hat. Vielleicht sind dir jetzt gerade Menschen in den Sinn gekommen, die ich so aufgezählt habe, wo du denkst, nein, dem nicht, der nicht. Vielleicht ist es daran, gerade heute dort Buße zu tun und umzukehren und zu sagen, doch, genau dort. Genau dort, dort will Gott Hoffnung hineingeben. Das, was der Petrus da erkannt hat, wahrhaftig. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Wir machen so schnell Unterschiede zwischen den Menschen. Aber Gott nicht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ich freue mich sehr, dass wir eine sehr farbige Gemeinde sind. Wir haben es vorher schon gehört, dass ein grosser Dank von jung bis alt. Wenn man mal eine Umfrage machen würde, da sind ja ganz viele Nationalitäten, wo wir miteinander unterwegs sind. Ich finde es so spannend und ich finde, das ist mega wichtig, dass das so ist und dass wir als Gemeinde, dass wir als Kirche, ich wünsche mir das, dass wir offen sind. Egal wer kommt, wir wollen die Hoffnung weitergeben, jedem Menschen. Und wir wollen nicht klassifizieren, die einen haben einen Platz, die anderen nicht. Im Gegenteil, bei Gott, in seinem Reich hat es Platz für alle. Und alle Menschen haben ja am Schluss auch die gleiche Sehnsucht in sich, dass sie Hoffnung von Gott brauchen, dass sie Heimat bei ihm finden können. Und darum ist es lässig, einfach so, wie es Paulus selber formuliert hat, das so ein bisschen als Abschlussvers, als Ermutigung für den nächsten Schritt. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Ich möchte beten. Danke, Vater im Himmel, hast du den Petrus geschickt zu den Heiden. Und danke, dürfen wir heute auch miteinander die Hoffnung haben, hat das unter den Heiden und allen Völkern Kreise gezogen. Unter all diesen Jahren bis heute. Danke Gott, dass du mich und dass du uns als würdig erachtest, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass wir die Hoffnung selber dürfen in uns tragen. Dass du, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in uns lebst. Und danke Gott, bist du ein grosszügiger Gott. Und du machst nicht halt von Menschen, von Kulturen, von Leuten, die uns vielleicht selber unangenehm sind, sondern du willst, dass die Hoffnung zu allen kommt. Und wir wollen immer neu und immer mehr auch lernen, dass wir selber auch da keine Grenzen ziehen. Und wir wollen dich darum bitten, Vater im Himmel, für die Momente, wo wir selber von dir beauftragt worden sind, Schritte vorwärts zu machen, aber wir sind nicht gegangen und wir sind stehen geblieben wie der Petrus. Schenk uns Mut und schenk uns Kraft, dass wir die Schritte wagen und vorwärts gehen. Gerade auf Menschen zu, gerade dort, wo es uns schwerfällt. Und wir wollen dich bitten, dass du weiterhin so viel Gnade hast über uns, dass uns, was unsere Bedürfnis, was unser irdisches Bedürfnis betrifft, darf gut gehen und wir so einen vollen Erntetisch dürfen haben wie heute jedes Jahr. Aber dass wir auch unsere geistlichen Erntetisch dürfen voll haben. Weil wir säen, wir begüssen, aber du, Gott, schenkst Wachstum. Und ich freue mich auf den Moment, ja, wo wir in die Ernte gesendet sind und wo der Erntetisch so richtig voll wird. Und wo wir wieder Petrus staunen und schauen, was du, Gott, Grosses da hast an anderen Menschen. Und wir dürfen sagen, gut, ich bleibe noch ein paar Tage da und zeige dir, was es bedeutet, den Nachfolger von Jesus zu sein. Send uns zu unseren Nächsten, zu den Leuten, die du auf dem Herzen hast, und führ du uns als Hoffnungsträger zusammen mit Menschen, die offen sind für dein Reden. Amen.